Hello, wie geht's? Was geht ab?
Was geht bei dir, Carla Kolumna?
Bei mir geht sehr viel.
Weißt du, dass es so lustig ist, wenn ich von irgendwelchen Menschen bekomme, irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche Screenshots oder so oder Bilder mit Oh my God!
Das ist aber wirklich dieses Mal auch extrem gewesen. Also dieses Mal habe ich das von so vielen random Leuten gehört. Und die Mama hat mir erzählt, dass irgendeine Uraltkollegin von ihr mich im Frühstücksfernsehen gesehen hat und sich deshalb wieder gemeldet hat, weil sie dachte, ah ja, der Name, der Nachname, den kann es ja nicht zweimal geben. Und ja. Mama meinte halt so zu mir, ja, also die meldet sich auch nie. Und jetzt haben wir direkt ein Kaffee-Date ausgemacht. Und ich so, ja, also gern geschehen von mir aus. Aber dieses Mal war es wirklich extrem. Also mir haben so viele Leute geschrieben. Und das Ding ist ja, also wer es nicht mitbekommen hat, ich war ein paar Tage in Israel und habe von da aus geschaltet für unsere Nachrichten, für ProSieben und Sat.1. Und ich denke ja immer, das guckt keiner. Ich denke immer, dass das niemand sieht. Weil man muss sich das so vorstellen, ich stehe da irgendwo in Tel Aviv, ja, und ich bin ja nur, wir sind ja nur zu dritt. Der Kameramann, der Tonmann und ich. Und ich gucke in eine kleine Kamera. Die ist ja auch nicht groß, die Kamera, ja. Ich gucke quasi in eine mini kleine Linse. Und in dem Moment rafft man gar nicht, was man da macht, ehrlich gesagt. Also ich raffe in dem Moment nicht, dass das dann, keine Ahnung, wie viele Leute gucken. Und wenn ich dann von irgendwelchen Leuten auf Instagram eine Nachricht bekomme, oh, ich habe dich im Frühstücksfernsehen gesehen, wie cool ist das denn? Wo ich mir denke, Alter, Frühstücksfernsehen? Wer guckt denn so früh morgens Fernsehen? Weißt du? Aber Frühstücksfernsehen gucken echt sau viele Leute. Das
ja.
ist echt krass. Und
ja,
ist dann
ich
immer
liebe
so,
das.
Ja, offensichtlich sehen es auch Menschen.
Auf jeden Fall. Ich liebe das, wenn ich mich morgens fertig mache. Die Biester sind schon aus dem Haus. Und dann gucke ich gerne dabei ein bisschen Frühstücksfernsehen. Und reg mich ja dann auch zuweilen auch sehr auf, wenn dann irgendwas Politisches dann kommt.
Ja, das geht bei mir ab. Was geht bei dir ab?
Bei mir geht dieses Jahr, ich habe Bock auf dieses Jahr. Mimi, ich bin hochmotiviert. Dieses Jahr wird hier mein Jahr. Ich sage dir, ich habe alles im Griff. Dieses Jahr passieren nur Sachen, die ich im Griff habe. Ja, diese Sachen passieren nur Sachen, die ich beeinflussen kann. Ganz fest. Ich werde nichts annehmen, was ich nicht beeinflussen kann. Mache ich einfach nicht. Und ja, mein Pönchen ist ja jetzt in der Schule. Die kommt irgendwann wieder. Die wird ja beritten. Und dann wechsle ich den Stall. Und dann habe ich einen mega geilen Sommer auf meinem Pferd, was ich reiten kann. So wird das aussehen. So wird mein Jahr aussehen. Genau so. Ich reite einfach. Einfach reiten.
Du reitest einfach durch die Prärie. Super. Und ich glaube, das Wort Pönchen hat wirklich niemand verstanden. Ich dachte zuerst, du meinst deine kleine Tochter. Und das war hier, die kommt irgendwie irgendwann wieder zurück. Ich hoffe.
Nein, mein Esel, mein Pony.
Naja, also ich bin froh, dass du so hoch motiviert bist. Ich wünsche es dir von Herzen und ich hoffe, dass du das einhalten kannst. Und dass du am Ende des Jahres auch auf das Jahr zurückblicken kannst und zufrieden bist.
Definitiv.
Das wünsche ich dir sehr.
Was anderes wird nicht akzeptiert. Ganz einfache Kiste.
Ja,
wenn irgendein Shit
gut.
kommt, dann sage ich...
Dieses Jahr stehen ja auch nicht so viele Sachen an, wa?
Genau. Wenn irgendein Shit auf mich zurennt, dann sage ich, no shit in this house. Nein, geh schön weiter. Ja.
Okay, ich bin gespannt. Ich wünsche es dir von Herzen.
Vielen Dank.
So, Leute, kommen wir zu unserem Thema. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Heute geht es um emotional unreife Eltern. Und ich finde, emotional unreife ist somit die schlimmste Beleidigung, die man sagen kann. Also wenn jemand zu mir sagen würde, boah, du bist emotional so unreif, ey, das würde mich richtig treffen.
Mhm.
Weil ich finde, das ist jetzt als erwachsene Frau wirklich, wirklich ein Vorwurf, der geht tief. Weil emotionale Unreife so einnehmend ist. Im Leben. Also wenn du emotional unreif bist, dann hat das ja Auswirkungen auf dein komplettes Leben. Und wenn jemand das zu mir sagen würde, dann würde ich mir echt denken, Alter, what? Hoffentlich nicht. Also ich hoffe, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich emotional nicht unreif bin. Aber vielleicht bekomme ich jetzt ja auch in der Folge hier eine Erleuchtung. Aber ich finde, das ist echt so ein richtig schlimmer vor, aber auch generell Unreife finde ich einen krassen, also das sagt man ja auch manchmal so, boah, der ist noch so unreif, und ich finde das auch wirklich, unreife Menschen finde ich auch ganz schlimm.
Also ganz, ganz ehrlich, Mimi, just saying, ich finde, du hast dich in den letzten Jahren gut gemacht.
Na, immerhin.
Also es gab Streitsituationen zwischen uns, wo du von emotionaler Unreife getrieft hast.
Okay.
Erinnerst du dich daran, dass du, wenn du das Thema beenden wolltest, dass das Thema dann beendet war? Sowas?
Nein.
Da warst du noch jung. Dann konntest du, hast du gesagt, okay, wir hören jetzt auf, darüber zu reden. Und ich sag, Mimi, ich bin aber noch nicht.
Als ich jung war, als ich Teenager war, oder was?
Nein, auch noch als junge Erwachsene.
Naja.
Jetzt schon länger nicht mehr. Aber das war, hätte ich dir regelmäßige eins aufs Fressbrett geben können.
Na gut, aufs Fressbrett.
Aber das zeigt ja, aber das zeigt ja, dass man also emotionale Reife erlernen kann.
Mhm.
Und dass man das auch ausbauen kann und in Eigenverantwortung für sich weiterentwickeln kann, nicht wahr?
Okay, also ich habe zumindest nicht bewusst an meiner emotionalen Reife gearbeitet, aber es hat ja offensichtlich trotzdem funktioniert. Also offensichtlich einfach im Erwachsenwerden hat das dann schon funktioniert. Da bin ich ja froh. Aber ich finde auch nach wie vor, also rückblickend, also ich habe das natürlich so nicht wahrgenommen in der Situation, deswegen emotional unreife Menschen wollen sich ja auch häufig nicht eingestehen, dass sie emotional unreif sind. Deswegen kommt es ja selten dazu, einem ordentlichen Dialog. Wenn ich emotional unreif war, war ich mir dessen mit Sicherheit nicht bewusst. Und es hat auch nie jemand zu mir gesagt, glaube ich. Aber ja, das ist ja gut. Das ist ja interessant, nicht?
Ich war auch emotional unreif. Aber anders als du. Und zwar war es eher so dieses, nee, ist okay. Nee, ist schon gut. Also Bedürfnisse nicht äußern. So.
Mhm.
Zickelig sein. Passiv-aggressiv reagieren. So. Nicht anstrengend sein wollen, aber trotzdem jeder sieht, dass irgendetwas ist.
Naja gut, also ich finde, emotionale Unreife ist ja auch, also es ist sehr anstrengend, aber solange du halt einen Partner hast und Freunde hast, ist es ja noch auf Augenhöhe sozusagen. Ja, also dann geben dir dann dementsprechend Feedback oder auch nicht. Aber jeder entscheidet sich halt freiwillig dazu, mit dir Zeit zu verbringen oder nicht. Wenn du Kinder hast, die sind dem halt ausgeliefert. Und die können sich nicht entscheiden, nee, Mama ist emotional unreif, deswegen kein Kontakt und ich möchte das nicht. Was ja auch häufig das Problem ist. Und darum soll es ja hier auch insbesondere gehen. Also nicht emotionale Unreife in generell zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern vor allem in Bezug auf Kinder, die dem ausgeliefert sind. Und was das möglicherweise dann mit der emotionalen Reife von Kindern macht. Hast du denn in Familien schon mal emotionale Unreife erlebt?
Ständig. Deswegen ist dieses Thema jetzt auch echt dran, weil manchmal kommt emotionale Unreife in Kombination mit psychischen Erkrankungen, manchmal aber ja eben auch nicht. Und ich erlebe ganz häufig erwachsene Elternteile, die emotional so unreif wie ihre Kinder sind. Und dann hast du das Gefühl, wenn die beiden miteinander diskutieren oder so streiten, dass die auf einer Ebene sind. Und dann heißt es halt dann, wenn du nicht aufhörst zu schreien, dann gehöre ich auch nicht auf zu schreien. Und das ist nicht das Kind, was das sagt. Oder du bringst mich dazu, so und so zu sein, das ist deine Schuld. Also in diesem Satz ist so viel falsch, vor allen Dingen, wenn man ihn schreit.
Mhm.
Vor allen Dingen als erwachsene Person gegenüber einem Sechsjährigen oder so. Also deswegen finde ich dieses Thema einfach wichtig, weil ich glaube, wenn wir häufig über psychische Erkrankungen sprechen, dann können natürlich viele Elternteile sagen, ja, davon bin ich ja nicht betroffen. Aber dieses Thema wird, glaube ich, nochmal eine ganz andere Dimension an Anregungen in den Köpfen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen bringen können.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal ganz von vorne anfangen, also ich glaube, nicht jeder weiß unbedingt, was jetzt alles in das Thema emotionale Unreife reinfällt. Mal ganz plakativ die Definition. Also was genau ist emotionale Unreife?
Also es ist eigentlich die Unfähigkeit, mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und Grenzen umgehen zu können. Generell. Also emotional unreife Eltern können die Bedürfnisse ihrer Kinder häufig nicht erfüllen. Und dann überlegt mal, ne, wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, was sind wahre Bedürfnisse. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, das neue Handy und die coolen Schuhe, sondern die emotionalen, wirklichen Bedürfnisse. Sie sind emotional nicht in der Lage dazu, zumindest häufig. Und es gibt gewisse Merkmale, ne, also sie sind vielleicht egozentrisch, die verlangen nach ständiger Zuneigung, die haben fehlende Empathie oder cholerische Ausbrüche. Das sind so Beispiele für emotional unreifes Verhalten. Und damit meine ich jetzt nicht die Eltern, die in Anführungszeichen Mainstream sind und sich immer wieder bemühen, wirklich alles für ihre Kinder zu tun und mal einen schlechten Tag haben. Den habe ich auch. Also es geht hier um anhaltendes, schädliches, andauerndes Verhalten der Elternteile und dem Umfeld. Also es, so eine Situation wie, ich komme in eine Familie und der Vater brüllt cholerisch wegen irgendeiner Kleinigkeit, irgendwas hat ihn dazu gebracht. Ich glaube, die Flaschen waren, die Deckel waren nicht ab von den Wasserflaschen. Das wollte er nämlich immer so, damit er direkt eine Flasche rausnimmt, die voll ist. Und dann haben die Kinder das nicht gemacht und er hat dann quasi die dritte Flasche rausgenommen und hat dann auf einmal einen Wutanfall gekriegt, weil die dritte Flasche leer war, obwohl ein Deckel drauf war. Und dann hat er da cholerisch rumgebrüllt und in der Situation bin ich in die Familie reingekommen und keiner war irgendwie geschockt davon. Und ich war total geschockt, weil ich das vorher nicht kannte und der Vater wusste nicht, dass ich schon da bin. Und dann machten die mir die Tür auf. Die Mutter war oben, glaube ich, die hat es nicht mitbekommen. Und ein Teenager-Mädel hat mir aufgemacht und sagte, der Papa, der kriegt sich gleich schon wieder ein. Okay, da musste ich gar nicht fragen, passiert das häufiger so? Das war schon so abgestumpft.
Mm.
Das war klar, dass der sich einfach wegen so einer Kleinigkeit nicht im Griff hat. Zeigt ja schon, dass da irgendwie was ganz anderes schief läuft. Und rate mal, weswegen ich in der Familie war.
Wegen?
Zwei von dreien hatten cholerische Wutausbrüche und hatten irgendwie ein Impulskontrollproblem von den Kindern. Überraschend, oder?
Ja. Und hat der Vater das irgendwie auf sich bezogen?
Nein, weil... Da kommen wir auch noch im Laufe der Folge ein paar Mal dazu, zu dem wunderschönen Satz, ich bin halt so. Also die wissen ja, dass ich das nicht so meine, ich bin halt so. Aber wenn die Kinder so sind und das sagen, ist es natürlich nicht gut.
Ich finde, dieser Satz, ich bin halt so, ist halt auch an sich schon ein unreifer Satz, weil das ja bedeutet, ich akzeptiere den Ist-Zustand und arbeite einfach 0,0 an mir und es ist mir auch egal. So.
Ja, und du hast ihn auch zu akzeptieren und zu respektieren.
Genau.
Und ich, das ist so der Satz, genauso wie du weißt halt, wie ich bin. Das hat halt nichts mit Verantwortungsübernahme zu tun. Null. Sondern es suggeriert dir, das musst du halt aushalten. Und wie du schon eben gesagt hast, ne, als Freundin kann ich das für mich entscheiden, inwieweit ich das aushalten möchte. Kann und wie ich damit umgehe. Das können aber ja Kinder nicht.
Ja, ich glaube, das ist das große Problem an dem Thema. Und die Kinder verstehen das auch nicht und dann überträgt sich das auf die Kinder und dann hat man so einen Fall, wie du gerade gesagt hast, dass die Kinder dann auf einmal Symptome zeigen und dann fragt man sich, woran hattet ihr legen?
Ja, woran hattet bloß ihr legen? Ja.
Okay, das heißt, woran erkenne ich dann emotional unreife Eltern, also du hast ja gerade schon ein Beispiel genannt, ne, man hat irgendwie seine Impulskontrolle und diese Themen, aber wenn ich jetzt jemanden treffe, woran kann ich dann festmachen, das ist echt eine emotional unreife Person?
Also es gibt ganz viele verschiedene Erkennungsmerkmale. So, ich hau jetzt einfach mal ein paar raus und dann können wir ja später gucken, ob wir die nicht auch ein bisschen klassifizieren können. Also das erste ist Mangel an Empathie. Emotional unreife Elternteile oder auch Personen generell haben Schwierigkeiten, die Gefühle ihrer Kinder zu erkennen und darauf dann einzugehen. Die können dann manche Gefühle nicht aushalten. Also es ist dann so, zum Beispiel, das Kind weint und der klassische Satz eines Elternteils ist dann vielleicht, ach komm, du brauchst doch nicht weinen, hör doch auf zu weinen.
Hm.
Wegen sowas muss man doch nicht weinen. So, das ist ja, hat ja nichts damit zu tun, dass das Kind weint, sondern meistens ist es ja der Grund, dass das Elternteil das nicht aushalten kann. Und da kommt es ja auch nochmal drauf an, ne? Also ich bin auch genervt, wenn eine 16-Jährige anfängt zu heulen, weil, weiß ich nicht,
die Lieblingsmascara ausverkauft ist.
Ja, na so. Oder wenn ich ihr sage, kannst du bitte mal 2 Minuten hier warten, ich komme gleich. So. Ne, wegen so Kleinigkeiten. Das liegt aber ja auch daran, weil ich denke, mein Gott, also es liegt ja auch in mir, dass ich dann genervt bin. So, ich bin aber ja dann nicht so, obwohl ich das spüre, dass mich das nervt, sage ich ja dann nicht, boah, heul nicht oder so, sondern dann versuche ich ja trotzdem darauf einzugehen, obwohl ich genervt bin. Das zeigt ja, dass ich meine Emotionen im Griff habe und das nicht, was ich fühle, nach außen weitergebe. So, ne, und emotional unreife Menschen können das dann eben nicht und sagen dann einfach das, was sie denken und gaslighten dann, weil die sagen dann, boah, super, jetzt bin ich genervt, weil du heulst.
Ja, ja. Mhm. Verstehe.
Die emotionalen Bedürfnisse der Kinder werden dann oft ignoriert oder halt dann als unwichtig abgetan. So, das ist dann Mangel an Empathie. Oder übermäßige Kontrolle. Also es gibt so viele verschiedene, in verschiedenste Richtungen mögliche Erkennungsmerkmale. Übermäßige Kontrolle haben wir ja auch schon in den letzten Podcasts häufiger drüber gesprochen. Die versuchen dann halt, alles zu kontrollieren und die Entscheidung der Lebenswege der Kinder stark zu beeinflussen, zum Beispiel. Können die Kontrolle nicht abgeben, und die respektieren dann selten die Autonomie und die Individualität des Kindes. Also wenn Mama sagt, ich soll Ärztin werden, werde ich Ärztin. Punkt. Dann gibt es einmal die unberechenbaren Emotionen, also die Stimmungsschwankungen, die Elternteile haben. Und durch diese Stimmungsschwankungen wissen die Kinder häufig nicht, wie die Eltern dann reagieren werden. Da haben wir ja auch schon häufig in unseren Folgen drüber gesprochen, dass wenn das Kind einen Becher ausschüttet, die Elternteile dann 3-mal total entspannt reagieren, das 4. Mal völlig ausrasten und beim 3. Mal gar nicht reagieren, dann ist das Kind natürlich unsicher und weiß jetzt nicht, wie reagiert die Mama oder der Papa jetzt gerade, wenn ich jetzt schon wieder einen Becher umschütte. Kritik und Konflikte führen häufig dann zu überzogenen Reaktionen bei den Elternteilen wie Wut oder Rückzug. Also wenn man das dann kritisiert, irgendetwas an der Elternteil, das ist dann häufig bei Teenagern, fängt das dann an, dann kommt dann so die Gegenreaktion von Wut oder Rückzug und dass man selber nicht mit dieser Kritik des Kindes umgehen kann. Und dann kommen dann vielleicht so Sätze so, wer bist du denn überhaupt, dass du mir sowas sagst? Oder du undankbares Kind, ich tue alles für dich und jetzt habe ich einmal was nicht so gemacht und du siehst aber all das nicht, was ich für dich tue, bla 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 bla. Das hat aber ja dann gar nichts mit der Sache zu tun. Wenn dann zum Beispiel die Jugendliche sagt, boah, Mama, das Brot, das hast du mir jetzt schon 2-mal eingepackt, das mag ich nicht. Kannst du mir anderes Brot einpacken? Dass man dann nicht sagen kann, okay, sorry, klar, mache ich, sondern nee, ist gut, alles klar. Ja gut, weißt du was, du kannst in Zukunft deine Brote selber machen. So, hä? Oder man dann emotional kalt wird und das Kind das Gefühl hat, okay, jetzt geht das Elternteil irgendwie aus Beziehung. Aus der Beziehung raus. Eigene Bedürfnisse stehen im Vordergrund, also die priorisieren ihre eigenen Wünsche und aber auch die Probleme ihrer eigenen über die Bedürfnisse der Kinder. Das heißt, es dreht sich alles so ein bisschen narzisstisch angehaucht um dann das Elternteil. Das Elternteil will schwimmen gehen. Also wird sich fertig gemacht. Wenn die Kinder sagen, oh nee, ich will aber nicht schwimmen gehen, kann es sein, dass das Elternteil wütend wird oder zickig reagiert oder abweisend reagiert, weil es geht ja darum, dass das Elternteil schwimmen gehen will. Und dann müssen die Kinder das machen. Oder sie suchen halt oft Bestätigung oder emotionale Unterstützung bei ihren Kindern. Da geht es um die Parentifizierung. Das Wort, was ich nicht aussprechen kann.
Ich wollte gerade sagen, Mensch, ist das jetzt wieder das Wort, was du nicht aussprechen kannst? Da haben wir ja auch eine Folge drüber gemacht, Leute. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Genau.
Also in dieser Folge werdet ihr das häufiger hören, da haben wir eine Folge zu gemacht, weil das so ein bisschen alles ein bisschen bündelt und ein bisschen anreißt, was daraus dann quasi entstehen könnte. Fehlende Verantwortungsübernahme, einer meiner Lieblingspunkte. Die betroffenen Elternteile übernehmen einfach keine Verantwortung für ihr eigenes Handeln und geben anderen dann die Schuld, in diesem Falle dann den Kindern. Habe ich ja eben auch schon ein Beispiel für gemacht. Oder es wird dann halt geleugnet oder runtergespielt. Ach, so schlimm war es doch gar nicht. Wie, ich habe dich da nicht abgeholt. Es kann gar nicht sein. Wenn dann nur, weil du das wolltest. Hä, okay. Alles klar. Perfektionismus und so hohe Erwartungen ist auch oft ein Merkmal von emotional unreifen Eltern, weil sie von ihren Kindern maximale Perfektion erwarten. Nur, um sich selber gut zu fühlen. Nur, um selber anzugeben. Und die Fehler der Kinder werden dann halt übermäßig kritisiert, dass man wirklich, wenn, ich sag jetzt mal, eine 2 plus ist, 3 Tage der Haussegen schief hängt, weil so nach dem Motto, du bist so dumm, wieso, da kann ich doch mit niemandem erzählen, dass du hier eine 2 plus geschrieben hast, und es geht eigentlich nur darum, dass das gekränkte Ego des Elternteils irgendwie dann gestreichelt werden muss. Und wer hätte es gedacht, dass Kommunikation sehr problematisch ist. Also sie sind passiv-aggressiv, neigen dazu, Konflikte zu vermeiden, gehen dadurch aber aus Beziehung raus, ne, so wie ich eben beschrieben habe, wie ich auch mal war, bevor ich mich mit meiner eigenen Psyche intensiv befasst habe. Das habe ich häufig gemacht. Also ich habe Themen dann nicht angesprochen, sondern ich bin dem dann aus dem Weg gegangen und habe gehofft, dass sich das dann widerlegt. Das Problem war nur, dass ich so lange so pissig war, dass natürlich alle das gemerkt haben. Ich war aber unfähig, das zu kommunizieren. Also offene und ehrliche Gespräche werden vermieden oder führen dann halt dann noch zu eigenen Schuldgefühlen. Weil es könnte ja sein, dass aus diesem Gespräch irgendetwas ganz Schlimmes dann passiert. Und das sind oft Elternteile oder Menschen, die Angst vor Verlust haben. Wenn ich jetzt offen ins Gespräch gehe, dann verliere ich das Gegenüber. Ich kann dieses Thema nicht besprechen, weil dann verliere ich diese Person aus meinem Leben. Emotionale Distanz. Also sie wirken unnahbar und zeigen wenig Interesse an der inneren Welt ihres Kindes. Also wirklich mal zu fragen, nicht wie war dein Tag, sondern was hat dir heute am besten gefallen an dem Tag? Was hat dich heute glücklich gemacht? Wo warst du heute enttäuscht? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Das ist verrückt, aber das machen die wenigsten Elternteile mit ihren Kindern. Der Klassiker ist, wie war's heute in der Schule? Und dann kriegt man die super Antwort, gut. Gibt's was Neues? Nein.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch, selbst wenn du dann irgendwie versuchst, so solche Fragen zu stellen, dass das dann auch frustrierend sein kann, weil die Kinder dann auch sagen, weiß ich nicht, nix. So, ich glaube, da musst du auch echt dranbleiben, oder?
Ja, natürlich, weil das zeigt ja nur, dass die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Also das ist ja eben der Punkt, ne? Wenn ich das mit den Eltern dann bespreche und die fangen damit an, wenn das Pubertier 13 ist, ja, dass die letzten 13 Jahre irgendwie, ja, dann die sind eher völlig irritiert und überfordert, wenn die Eltern dann kommen, na Schatz, erzähl mir mal, was war dir heute am Tag so das, was dir am meisten Spaß gemacht hat? Dann kriegen die in der Regel einen Lachanfall und sagen, was stimmt denn mit dir nicht? Was hast du denn da genommen? Und dann sind die Eltern natürlich frustriert.
Ich hatte in Israel, mein Kameramann in Israel, der hatte so eine enge Bindung zu seinen Kindern. Seine Kinder sind 21 und 17. Also schon groß. Und der hat sich von seiner Frau getrennt, aber die Kinder sind bei ihm aufgewachsen, was ja auch schon eher selten ist. Und der hat eine super enge Bindung zu seinen Kindern. Also seine Kinder haben ihn den ganzen Tag über angerufen, auch wegen so Kleinigkeiten. Also seine Tochter hat ihn angerufen, weil sie irgendwie, sie hatte irgendwie einen Mathe-Test oder irgendeine Mathe-Klausur. Und wollte ihm dann davon erzählen Und dann hat er währenddessen irgendeinen anderen Anruf bekommen und dann hat sie danach nochmal angerufen und dann so, hallo, du hast doch gesagt, du rufst zurück. Und er so, ja, sorry. Und hat sich das alles immer angehört von ihr. Und auch, und ich meine, das war auf Hebräisch, ich habe ja nichts gehört, also ich habe ja nichts verstanden. Dann habe ich danach immer gefragt, ja und, was war jetzt? Und er so, ah ja, die hat irgendeinen Streit mit irgendeiner Freundin, das wollte sie mir jetzt erzählen. Und ich so, oh, guck doch mal, sie ruft dich an, weil sie einen Streit hat mit einer Freundin und wollte sie ihm dann so richtig mitteilen. Ne? Und dann hat er mit ihr so ein paar Sätze darüber geredet und dann so, ja, ich bin eh gleich zu Hause, dann können wir weitersprechen. Und dann meinte ich so, boah, ey, du kannst echt stolz darauf sein, was du für eine Bindung zu deinen Kindern
hast. Auf jeden Fall. Ja, total.
Also
voll
das
schön.
Ist echt, also voll. Auch der Sohn, der macht gerade ein Gap Year in Chile und der hat ihn auch so andauernd angerufen wegen irgendwas, wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, auch, ja, wir wollen jetzt irgendwie ein Auto mieten, was meinst du denn, wir sind uns irgendwie unsicher und so und der Vater ist halt auch immer erreichbar, ne, also auch wenn er arbeitet, entweder schreibt er dann, ja, ich kann gerade nicht dran gehen, ich rufe dich gleich zurück oder er geht halt einfach auch wirklich immer dran. Also das ist echt, das fand ich echt beeindruckend, muss ich echt sagen. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, oh, weil er ein Vater ist und es deshalb irgendwie. Nee, das hätte ich bei einer Frau auch genauso beeindruckend gefunden. Das ist ja auch manchmal bei Männern hängt man das dann höher, weil, guck mal, sogar als Papa ist er so involviert, was ja vollkommener Quatsch ist. Aber es war auch generell für eine Bindung schon sehr außergewöhnlich. Also es ist mir echt aufgefallen. Also es war echt
ja, voll schön.
Cool. Ja.
Das würde ich mir sehr wünschen, also wenn meine Kinder das auch bei mir machen würden. Aber es ist halt auch wahnsinnig anstrengend. Also ich habe mit meinem Mann da letztens auch drüber gesprochen. Wir sind halt jeden Abend irgendwie dabei, irgendwelche Wehwehchen, emotionale Wehwehchen zu verarzten.
Ja.
Das ist wahnsinnig anstrengend.
Ja, na klar. Na logisch. Ja.
Und dann denke ich mir auch so, boah. Die Große ist gerade in so einem Mut, die findet alles unfair und alles kacke. Die kommt nach Hause und ist nur am Motzen und nur am Meckern. Und ganz oft versuche ich ihr dann auch irgendwie zu sagen, ja, was ist denn Gutes gelaufen? Und wie war das denn? Und wie, ne, so. Und gibt es auch irgendwas Gutes, was gelaufen ist? Dann muss ich mich immer selber tadeln, weil das soll sie ja, wenn sich sie so aufregt, soll sie es ja einfach erzählen. So, ich denke dann einfach nur, oh mein Gott. Aber es ist ja wieder mein Ding.
Ja,
so,
ja,
ne?
Ja,
das
klar.
Ist ja, hat ja nichts damit zu tun, dass sie es nicht erzählen soll. Ja. Dann muss ich mich halt manchmal auch tadeln. Ich hoffe, dass meine Kinder das bei mir auch machen, weil das finde ich auch tatsächlich sehr schön und sehr selten.
Mm.
Ja. Und da geht es halt darum, dass er denen wahrscheinlich von klein an auch immer wieder vermittelt hat, ich bin emotional für euch zugänglich. Körperlich kuscheln ist das eine, aber seelisch miteinander zu kuscheln ist halt auch, ich nehme mir das und höre zu und versuche mit dir eine Lösung zu finden. Und das machen die meisten Eltern ja gar nicht böse, wenn ich denen dann sage, ja, aber wissen Sie wirklich, wie es Ihrem Kind geht? Wann haben Sie denn das letzte gute Gespräch mit Ihrem Kind gehabt? So wirklich. Nicht am Essenstisch irgendwie, der Lehrer ist kacke. Und da müssen ganz viele ganz heftig darüber nachdenken, weil es einfach der Alltag ist und man darüber nicht nachdenkt, sich bewusst Zeit zu nehmen. Und was viele auch denken ist, ach, ich habe ja irgendwann Zeit. Aber dann ist das Jahr um und das nächste Jahr auch und das Leben ist so stressig und irgendwann merkt man, scheiße, das letzte gute Gespräch mit meinem Kind war vor 2 Jahren oder so.
Naja, und vor allem, was halt auch dieses Problem daran ist, so naja, wir haben ja dann irgendwann Zeit, dass sich ja diese Basis gar nicht bildet, dass man auf einer bestimmten Ebene miteinander kommuniziert. Also man kann dann nicht irgendwie, oh, jetzt haben wir mal einen Samstag Zeit und dann gehen wir alle zusammen in den Zoo und machen einen richtig schönen Familientag und dann ist man danach enttäuscht, weil die Kinder emotional gar nicht zugänglich waren. Und wenn man dann halt fragt, na jetzt erzähl doch mal. Und die Kinder denken sich dann so, ja, keine Ahnung, was soll ich dir jetzt erzählen? Ja, nix, alles gut, so. Und dann erwarten viele dann irgendwie, dass an dem Tag dann so gebündelt auf einmal ganz viel Bindung passiert und ganz viele tolle, tiefgründige Gespräche kommen, obwohl die Basis dafür gar nicht da ist. Das ist wie, wenn man mit irgendwelchen entfernten Verwandten dann einmal spricht und man überhaupt nicht weiß, was man zu denen sagen soll, weil man überhaupt gar keine Grundlage hat. So, ja, also mir geht's okay. So stelle ich mir das zumindest vor, ja, dass das halt auf einer emotionalen Ebene, wenn du halt keine Grundlagen hast, dann kannst du das auch nicht auf einmal dann verlangen, dass du dann tiefgründige Gespräche hast und dann am besten noch einen Vorwurf machen. Ja, jetzt haben wir uns einmal hier richtig Zeit genommen, aber jetzt redest du ja gar nicht. Jetzt erzählst du ja gar nichts. Und die Kinder denken sich wahrscheinlich nur so, Alter, was willst du? Was willst du jetzt von mir? So.
Ja, weil man dann davon ausgeht, dass die Kinder es ja können. Und das versuche ich meinen Familien ja auch immer klar zu machen. Woher sollen die Kinder denn wissen, wie man so ein Gespräch führt?
Ja. Mhm.
Also, ne, ich meine, da kommen wir jetzt ja auch noch irgendwie im Laufe der Zeit hin. Die Kinder müssen ja auch lernen, wie nehme ich Gefühle wahr? Wie kommuniziere ich das? Wie löse ich Konflikte?
Mhm.
Wie schaffe ich es, mir selber zu helfen? Wie schaffe ich es, Emotionen nicht zu unterdrücken?
Aber da kommen wir ja später noch zu. Deswegen lass uns noch kurz bei den Merkmalen bleiben, weil du hast ja auch eben gesagt, man könnte das ja auch so clustern, ne? Diese Merkmale.
Also, viele emotional unreife Eltern haben halt auch Angst vor Veränderungen. Die halten halt an starren Überzeugungen und Verhaltensweisen fest, auch wenn sie schädlich sind. Weil das ist das einzig Wahre und da lassen die dann nicht mit sich darüber sprechen. Und Veränderungen in der Familie oder an den Kindern werden dann eher als Bedrohung wahrgenommen. Das sind häufig so Elternteile, die nicht wollen, dass die Kinder älter werden oder so. Oder die totale Probleme dann auch haben mit Homosexualität. Oh, das liegt ja nicht daran, dass sie ihre Kinder nicht lieben, sondern das ist so ein festes Cluster und so muss das sein. Und jetzt reißt mein Kind auf einmal aus und damit kann ich nicht umgehen. Natürlich ist es so, das sind so diese festen Merkmale, ne? Aber natürlich ist es so, dass diese Merkmale im unterschiedlichen Ausmaß auftreten können. Und es ist wichtig, da kommen wir gleich auch noch zu, immer wieder zu betonen, dass emotional unreife Eltern halt oft auch in einem Umfeld aufgewachsen sind, wo sie es halt selber nicht gelernt haben. Das ist eine Erklärung und keine Entschuldigung, weil die können es definitiv lernen, auch mit 50 noch, wenn man sich damit beschäftigt. 1000%. Das ist keine Diagnose, die man bekommt, wo man dann irgendwie Verantwortung abgeben kann und sagen kann, ja, ich bin halt eben so. Das ist es eben ja nicht, ja. Also kann man diese ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, eigentlich in so 4 Haupttypen unterteilen. Und Eltern können auch natürlich mehreren Typen angehören. In der Regel gibt es aber diese 4 Haupttypen und die meisten Elternteile bedienen sich einem Typ. Manchmal switcht das aber auch. Also es gibt zum Beispiel die reaktiven Eltern, das sind die super emotionalen Eltern. Die haben dann diese Merkmale, die wir eben besprochen haben, die halt ihre Wut, Trauer und Angst überhaupt nicht regulieren können. Ne? Und die verursachen bei ihren Kindern so ein Laufen auf Eierschalen. Die sind halt überhaupt nicht berechenbar. Und die Kinder lernen dadurch, ich muss auf der Hut sein, die Kinder müssen gefallen, sie haben Angst vor möglichen Konflikten, sie checken immer so ein bisschen ab, wie ist das Elternteil heute drauf, kann ich irgendwann, sagen die Kinder oder Jugendlichen mir auch, ja, ich muss den richtigen Moment abwarten, bis ich nach dem, weiß ich nicht, Ticket frage oder bis ich frage, ob ich auf die Party darf. Hast du gefragt, ob du auf die Party darfst? Ja, ich hatte noch nicht den richtigen Moment. Ich muss den richtigen Moment abwarten. Das ist immer so ein Zeichen für mich, okay, da ist jemand, der emotional wirklich unberechenbar ist. Als Erwachsener sind diese Kinder dann häufig so, dass denen super schwer fällt, Grenzen zu setzen und eigene Gefühle schwer zu entschlüsseln, weil sie ständig in der Deckelung ihrer eigenen Gefühle natürlich sind. Dann gibt es einmal den zweiten Part, die hochgradig kritischen Eltern. Das sind so, man sagt auch getriebene Eltern dazu. Das sind die klassischen Eltern, die wollen, dass die Kinder Arzt werden, Anwalt werden, du musst da und da studieren und so weiter. Ne? Die sind wahnsinnige Perfektionisten und super pingelig gegenüber ihren Kindern. Sie können sehr aufdringlich sein und super kontrollierend und bevormunden halt häufig auch. Und vor allem respektieren die kaum den Willen der Kinder. Also wenn das Kind dann sagt, ich will aber Künstler werden, werden die ausgelacht. Werden die gegaslightet? Werden die vielleicht sogar schlecht gemacht? Also bis dahin wirklich zu emotionaler Gewalt kann das dann gehen. Und was lernen die Kinder daraus? Ich schaffe es nicht allein. Ich bin nicht gut genug. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig genug. Wenn die Kinder erwachsen sind, dann ist es so weit, dass sie sich echt der Gefahr aussetzen, sich auszubrennen und die Bedürfnisse und das Glück von anderen über ihren eigenen zu stellen. Weil ihre Sachen waren ja nie wichtig.
Und das bedeutet quasi, dass die Eltern in dem Fall emotional unreif sind, dahingehend, dass sie nicht in der Lage sind, ihre eigenen Ansprüche nicht auf das Kind zu übertragen, sondern dass sie quasi, oder dass sie nicht in der Lage sind, ihre eigenen Gefühle oder ihre eigenen Ansprüche zu drosseln und sie nicht auf das Kind zu übertragen und nicht auf das Kind eingehen können, nicht empathisch sein können, mit was geht es denn meinem Kind wirklich gut? Was möchte mein Kind denn eigentlich? Und das nicht trennen können von ihren eigenen emotionalen Bedürfnissen.
Total, genau. Und dann ist es ja manchmal so, dass die Kinder wirklich leiden. Und man sieht ja auch, dass die Kinder überfordert sind und leiden und das nicht wollen. Und man zieht es halt trotzdem durch, weil ich weiß, was für dich am besten ist.
Mhm.
Auch mit 25 noch.
Mhm.
Das ist leider häufig auch noch eine ganz kulturelle Geschichte. Also Kultur und Lebenswelt spielen da auch eine große Rolle. In manchen Kulturen ist es ja so, dass das Wort der Eltern über alles steht.
Mhm.
Und dann schaffen die Kinder sich gar nicht aus dieser Emotionalität zu lösen, auch nicht mit 25, 30 verhalten die sich ja dann auch immer noch wie kleine Kinder und verstecken sich mit ihrem Leben vor den Erwachsenen.
Mhm.
Was ja total dramatisch ist. Aber das ist, sind oft, ja, genau solche. Also es muss nicht immer nur Arzt, Anwalt sein, sondern du darfst nicht homosexuell sein. Du darfst nicht mit einem Partner, einer Partnerin leben. Du darfst nicht rauchen. Du darfst nicht trinken. Du darfst nichts tun, was irgendwie mir missfällt, weil nur dann bist du so, wie ich dich gerne hätte. Das sind ja viele, leider viele Kulturen, in denen das immer noch so gelebt wird. Und somit fällt es den Kindern häufig auch super schwer, eine eigene Identität für sich zu finden. Dann gibt es die passiven Eltern, also oder auch die lustigen Eltern in Anführungszeichen genannt. Das sind die Elternteile, die können Stunden mit ihren Kindern spielen, in Fantasiewelten abtauchen. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also ich war ja nie so ein Rollenspielliebhaber. Ich habe das immer gehasst mit meinen Kindern. Habe das immer gemacht, weil ich es musste. Aber ich habe es immer gehasst. Ich fand es ganz furchtbar. Ich bin eher so der Gesellschaftsspiele-Spieler mit meinen Kindern. Aber das fand ich immer wahnsinnig beeindruckend, diese Gabe, wenn Elternteile da wirklich drin aufgehen können. Und die Elternteile können sich beim Spielen halt total toll miteinander verbinden. Die sind emotional oft viel näher beim Kind als andere Elternteile, aber eher das passive Elternteil. Also die gucken weg, wenn die Kinder zum Beispiel vom anderen Elternteil seelisch oder körperlich misshandelt werden. Die verlassen dann den Raum, schalten dann ab, greifen nicht ein, beschwichtigen dann eher noch den Angreifer in Anführungszeichen. Also sowas dann. Ne? Mit Wut und Trauer können die oft nicht adäquat umgehen. Und das kann halt nicht ausgehalten werden. Also auch wenn die Kinder dann irgendwie eine wahnsinnige Emotion zeigen wie Wut oder Trauer, dann werden die vielleicht ein bisschen getätschelt, aber die können nicht wirklich darauf eingehen. Mhm. Oder verlassen halt im schlimmsten Fall halt einfach den Raum. Das habe ich einmal erlebt. Das war der Wahnsinn. Da hat ein Vater, das Kind ist gefallen. Genau. Ist das gefallen? Boah, ich weiß nicht, warum. Nee, der ist nicht gefallen. Der lag auf dem Boden, weil er einen Wutanfall hatte. Genau, einen wahnsinnigen Wutanfall. Und der Vater hat das eine Minute versucht, hat dann gemerkt, der schafft es irgendwie nicht und ist dann wirklich einfach weggegangen. Und ich stand dann da mit dem Kind. Und irgendwann habe ich gesagt, und jetzt? Und dann murmelte der irgendwas vor sich hin, kramte irgendwas total hektisch. Ich habe gedacht, der würde irgendwas holen, aber er kam einfach nicht wieder.
Und wieso wird das dann als lustiges Elternteil auch bezeichnet? Also lustig sein ist ja auch häufig irgendwie so ein Abwehrmechanismus. Das ist ja auch bei ganz vielen Leuten, die lustig sind, dass die so eine ganz traurige Vergangenheit eigentlich haben. Das ist ja auch bei ganz vielen Comedians so. Das war ja auch bei Harpe Kerkeling so, ja. Genau. Mhm. Aber auch bei ganz vielen anderen, ne, dass die halt immer irgendwie versucht haben, die Situation aufzulösen und einen Witz gemacht haben oder versucht haben, die Eltern zum Lachen zu bringen oder so. Und das ist ja auch häufig bei Klassenclowns auch so, dass man, das rafft man aber erst später, dass das eigentlich so ganz arme Würstchen sind, die mit bestimmten Situationen nicht umgehen können und dann einen Witz machen müssen oder auffallen müssen und denken, sie können nur irgendwie cool sein oder gemocht werden, wenn sie irgendwie lustig sind und Aufmerksamkeit erzeugen oder so. Also was hat das jetzt mit...
Genau,
also
wie Mobber. Warum, ja.
Bitte?
Genauso wie Mobber. Da merkt man ja auch erst später, dass das voll die armen Würstchen sind.
Genau. Und deshalb, also warum hast du jetzt gesagt, lustiges Elternteil? Hat das auch was damit zu tun?
Ja, lustiges Elternteil, weil das oft die Elternteile sind, die emotional nicht, nicht anwesend sind irgendwie. Der Elternteil, der vielleicht weniger Zeit mit dem Kind verbringt und wo du genau weißt, die Kinder wissen das. Wenn ich sage, ja, wenn du irgendwas hast, zu wem gehst du denn dann? Und dann sagen die dann zum Beispiel, ja, auf jeden Fall zum Papa. Weil die Mama, die kann mir da nicht helfen. Das ist total krass, wenn ich dann sage, warum denn nicht? Ja, die sagt dann da nichts zu. Ich so, wie, die sagt dann da nichts zu? Die sagen dann wirklich nichts dazu. Sagen dann, Mama, boah, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht so wohl, ich bin überfordert und so. Und die antworten dann auch wirklich dann teilweise nicht. Oder die sagen dann so, ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Ja,
aber schade, wieso denn, ne? Lustig? Warum? Wo ist das lustig?
Weil die dann oft den Part übernehmen der Bespaßung. Seltsamerweise. Also die, wie gesagt, die können richtig tief in die Beziehung gehen. Die machen Ausflüge mit den Kindern. Die sind so der Bespaßer-Part, Elternteil. Die wollen auch nicht, manche Eltern sagen das auch. Ich hatte mal einen Vater, der sagt, meine Frau ist zu Hause, die soll das machen. Ich will eine gute Zeit mit meinen Kindern haben. Ich will mich nicht irgendwie mit denen streiten. Ich will nicht. Ich will einfach der coole Dad sein. Ich bin so selten zu Hause. Ich habe da keinen Bock auf den Stress. Die können diese Konflikte da nicht aushalten.
Das hatten wir auch mal schon häufig, als wir auch über Trennung geredet haben, dass das auch schwierig ist, wenn das eine Elternteil nur alle 2 Wochen die Kinder hat und dann einen super geilen Fun-Tag, einen super geilen spaßigen Tag hat und dann sind die, oh, mit Papa war es wieder so schön und du musst dich zu Hause halt mit den ganzen emotionalen Problemen auseinandersetzen und Papa oder Mama halt, je nachdem, ne, halt dann nicht. Weil das in dem Tag halt dann keine Rolle spielt und ach komm, wir gehen lieber noch ein Eis essen.
Genau. Also, oder wenn die Kinder weinen, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erlebt, da bin ich ja, Kleinkind heult und kriegt dann von Oma oder von Mama oder von Papa irgendwas im Mund gestopft, essen. Gummibärchen. Damit du nicht weinst.
Da könnten wir auch eine Folge drüber machen. Oh, und dann sind das etwa emotionale Esser?
Ich weiß es nicht. Könnte das eventuell eine Gefahr dafür sein? Ja, und es geht ja nur darum, dass man selber nicht aushalten kann, dass das Kind weint und dann kriegt es was in den Mund geschoben. Ne, so, das sind so die, ja.
Verstehe. Ja,
also das sind so deswegen diese in Anführungszeichen lustige Eltern. Und die Kinder lernen dann, meine Gefühle kann hier keiner aushalten. Ich bin nicht auszuhalten. Und als Erwachsener im schlimmsten Fall haben die keine Idee, wie man Konflikte löst oder Gefühle, negative Gefühle gut zu bewältigen. So, und dann gibt es noch den vierten Part, die emotional abwesenden Eltern. Und das sind aus meiner Erfahrung häufig auch sehr traumatisierte Elternteile. Also die verhalten, das ist wirklich ein ganz extremer Fall, weil die verhalten sich so, als ob das Kind häufig nicht existieren würde. Und die zeigen in jeglichen Belangen dann kaum Empathie. Es geht dann tatsächlich nur um das Lustempfinden des Elternteils. Das sind Kinder, die dann relativ früh erwachsen werden, in Anführungszeichen, und lernen, dass sie sich um sich selbst kümmern müssen. Dass da niemand kommt, der sie unterstützt. Und dieser Leitsatz von den Kindern, was die dann lernen, ist häufig, ich bin nicht wichtig genug, ich bin nicht liebenswürdig, egal was ich tue, ich bin nicht für dich da, ich bin nicht anwesend, ich spiele keine Rolle.
Und daraus entwickelt sich ja, das hast du jetzt ja auch schon ganz häufig gesagt, daraus entwickeln sich ja dann psychische Erkrankungen oder Belastungen bei den Kindern, die eben darin ihre Wurzel haben. Also das haben wir ja auch in allen möglichen Folgen schon besprochen, ne, wenn es um auffällige Kinder geht, woher kommt das? Ne, das hatten wir auch zum Beispiel bei depressiven Eltern, ne, die dann abwesend sind, die nicht auf die Bedürfnisse eingehen können. Das hatten wir auch bei Parentifizierung, hast du ja auch schon gesagt. Ne? Oder auch bei Eltern, die durch ihre eigene psychische Erkrankung einfach nicht da sein können, dass die Kinder dadurch dann halt Symptome entwickeln oder Belastungen oder Erkrankungen entwickeln, genau, die dann halt zu Auffälligkeiten führen, weswegen du dann in den Familien landest.
Genau. Und
als Erwachsene ist es halt total spannend, was dann passieren kann bei Kindern von emotional abwesenden Eltern. Die sind in der Partnerschaft natürlich auf der Suche nach Liebe, Zuneigung und sind leider häufig dann auch Opfer für Narzissten oder toxische Menschen mit anderen Beziehungsproblemen, ne? Weil die stellen einfach keine großen Herausforderungen. Die sind da, nackt wie sie sind, und sagen, bitte liebe mich. Und ich tue alles, alles dafür, damit du mich liebst. Und das ist, hört euch die Narzisstenfolge an, natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Narzissten. Und der Punkt ist, was ich dann häufig mit den Eltern mache, ist immer diese innere Kindarbeit. Also das mache ich ja wirklich häufig mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen. Wo sind eure Trigger? In Anführungszeichen bitte, ja? Manchmal richtige, manchmal in Anführungszeichen. Warum titscht euch dieses Verhalten eures Kindes so sehr an? Und die sind dann manchmal total überrascht, weil die fragen mich ja auch, ja, Frau Kutsch, ernsthaft, wie würden Sie denn reagieren, wenn Ihr Kind so und so ist? Dann sage ich, ja, so nicht. Und nochmal, Leute, es geht halt nicht darum, immer perfekt zu sein, ne? Also, ich kann euch mal eine Story erzählen. Wir waren in Paris zwischen den Jahren und ich war halt kurz vor meiner Periode und dadurch auch emotional nicht ganz so stabil wie sonst. Und in der Regel merke ich das, dass ich schneller gereizt bin, dass ich schneller genervt bin und an sowas merke ich das dann halt. Und ich habe so ein paar Zusatzpräparate wie Vitamin D, Vitamin B und sowas, was ich immer jeden Tag zu mir nehme. Und diese Pillchen habe ich vergessen. In der Regel vergesse ich immer Sachen, das regt mich tierisch auf. Von mir, wenn wir in Urlaub fahren, aber von meiner Familie habe ich jeden Scheiß dabei. Mhm. Echt. Und dann habe ich mich tierisch aufgeregt, dass ich ein paar Tage meine Präparate nicht nehmen konnte. Und die Kinder wissen ja nur, dass ich mir morgens immer so Pillen reinschmeiße, ne? Und dann weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, das war der erste Tag oder so, der erste Tag, wegen irgendetwas war ich total genervt und habe dann offensichtlich emotionaler reagiert, als meine Kinder es sonst von mir gewohnt sind. Mhm. Und dann hat meine Große zu meinem Mann gesagt, es liegt bestimmt an den Pillen, die Mama nicht mit hat.
Oh.
Wenn die nimmt, dann ist die besser drauf. Das liegt bestimmt an den Pillen. Oh mein Gott. Das hat mein Mann mir dann gesagt und dann wollte ich natürlich mit meiner Tochter darüber sprechen, weil sich das so angehört hat, als würde ich mir jeden Tag irgendwie 1000 Psychopharmaka reinknallen.
Ich sag's dir, wenn die das in der Schule erzählt, ja, meine Mama nimmt jeden Morgen Pillen und dann geht's dir gut.
Mhm. Ja. Ja, seht ihr, so schnell kann das passieren, ey. Ja, genau.
Und die Eltern denken dann, dass du Antidepressiva nimmst oder sowas.
Ja, aber das sind so viele Pillen, das wird nicht nur Antidepressiva sein, das wird noch alles andere, alles,
ach,
alles.
Scheiße, ey.
Ein bisschen Oxy und so. Naja, auf jeden Fall habe ich da mit ihr darüber gesprochen und habe gesagt, dass das nicht die Pillen sind, sondern dass ich einfach gestresster bin, weil ich meine Periode bekomme und dass sie bald auch verstehen würde, wie das dann wäre. Weil das war mir natürlich wichtig, dass sie nicht den Pillen die Macht gibt, über mein Verhalten zu entscheiden. Was sie aber gemacht hat, ist, sie hat ein Verhalten, was sie von mir nicht kennt, versucht einzuordnen. Und das ist das, was Kinder halt ganz oft machen.
Ja. Kinder versuchen immer eine Erklärung zu finden. Sie ist nicht schuld.
Genau. Und ihre Erklärung war, Pillen weg, Mama scheiße drauf, logische Erklärung.
Ja.
Die Pillen haben was damit zu tun. Und dann habe ich halt auch geguckt, dass, obwohl ich dann weiterhin auch wirklich wahnsinnig genervt war und mich selber nervig fand, weil ich genervt war, kennt ihr das? Wenn ihr selber merkt, ihr seid richtig nervig, ihr könnt es aber gerade nicht ändern, dann habe ich mich noch mehr versucht zu regulieren, weil ich natürlich nicht wollte, dass meine Kinder das mitbekommen. Und ich habe es geschafft. Es war wahnsinnig anstrengend, aber ich habe es geschafft. So, ne? Und somit war dann auch für meine Tochter klar, weil die Pillen hatte ich ja am nächsten Tag und am übernächsten Tag auch nicht. Meine Laune war aber nicht dementsprechend, dass es wirklich nicht an den Pillen oder an irgendwas anderem lag. Und ich habe mich auch bei ihr entschuldigt und habe dann auch gesagt, es tut mir total leid, du kannst mir das auch in Zukunft sagen. Dann muss ich darauf halt achten. So, mir war nicht bewusst, dass denen das so aufgefallen ist, weil es war jetzt, ich fand das immer noch harmlos, aber ja, so ist die
Wahrnehmung
halt von denen anders gewesen, genau.
Ja. Du hast ja eben schon davon gesprochen, dass das häufig bei den Eltern, die emotional unreif sind, selbst aus der Kindheit kommt oder weil sie selber eben emotional unreife Eltern hatten oder auch was ganz anderes passiert ist in der Kindheit. Also wie wird man denn emotional unreif?
Ja, also emotionale Unreife entsteht oft durch so eine Art Kombination, ne, aus frühen Erfahrungen, sozialen Einflüssen und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen. Da gibt es halt wieder nicht so das eine, wo man das sagen könnte. Es gibt wie immer Risikofaktoren und es gibt Faktoren, die auch resilienzfördernd sind.
Mhm.
Menschen entwickeln also emotionale Reife nicht automatisch, sondern durch bewusste Reflexion und Lernen. Das sieht man ja auch schön an uns beiden. Ne?
Mhm,
so, und jedes Kind und jeder Teenager ist alles andere als emotional reif. Es ist ja eher erschreckend, wenn eine Zwölfjährige dir pseudo-emotional reif entgegenkommt und dir keine Ahnung, was da alles erzählt.
Mhm.
Ja? Deswegen, es ist wirklich ein harter Weg, den man lernen kann. Weil man muss ja auch lernen, seine eigenen Emotionen wirklich gut zu regulieren und wirklich auch aktiv zuzuhören, auch das, was der andere sagt.
Mm.
Und wenn diese Entwicklung halt blockiert wird, dann kann halt eine emotionale Unreife entstehen und bleiben. So, aber das heißt halt nicht, dass wenn deine Eltern selber emotional unreif waren oder sind und du das ein Leben lang nicht gelernt hast, dass du es dann nicht noch lernen kannst. Und das ist mir halt super wichtig bei diesem Thema. Und das sage ich auch all meinen Familien, sie können das lernen. Die Frage ist, wollen sie das lernen? Möchten sie jetzt ganz viel Energie da reinstecken? Mit der Gefahr, dass natürlich 17-Jährige jetzt keinen Bock mehr darauf haben, auf einmal ein super emotional reifes Elternteil vor sich zu haben und auf einmal ganz viel über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen.
Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch super anstrengend, ne? Mit sich selbst auseinanderzusetzen, ne? Alle Interaktionen dann auch zu reflektieren, ne? Und sich das dann auch einzugestehen.
Ich finde, es sind verschiedene Ebenen. Also erstmal zu verstehen, was einem passiert ist früher, dann zu verstehen, woher die eigenen Verhaltensweisen rühren, da muss man ja auch hingucken wollen, dann die Eltern zu deidealisieren, ist ja auch schon mal ein krasser Schritt. Und dann Verantwortung quasi dafür zu tragen, dass man es selber anders macht, ohne die Eltern ständig zu dämonisieren.
Mhm.
Also aus denen halt das Schlechte zu machen, weil die haben auch ihre Gründe, warum sie so sind, wie sie sind. Die Frage ist, wie gehen sie heute und jetzt damit um? Und was mache ich wieder daraus? Das ist wahnsinnig anstrengend und ein super, super langer Prozess. Und deswegen sage ich auch, Leute, wenn wir jetzt damit anfangen oder ihr damit anfangt, dann heißt es nicht, dass das in 3 Monaten irgendwie durch ist und ihr seid auf einmal super reflektierte, emotional aufgeräumte Menschen, weil die Muster haben sich ja tief eingeprägt und ihr müsst auch verstehen, woher das kommt, um es dann zu brechen.
Mhm.
Also eine Sache sind halt unsichere Bindungserfahrungen, ne? Logisch.
Ja, genau, genau. Zur Bindung haben wir ja schon sehr viel gemacht, zum Thema Bindung.
Ja, ganz wichtiges Ding, ganz wichtiges Ding. Also, wenn man in der frühen Kindheit keine sichere Bindung zur Bezugsperson entwickeln konnte, hat man natürlich oft Schwierigkeiten, Vertrauen und emotionale Sicherheit aufzubauen. Logisch. Und dazu kommt halt entweder auch, man hat wahnsinnige Vernachlässigung oder auch diese Überbehütung erfahren oder halt so inkonsequentes Erziehungsverhalten. Das kann nämlich narzisstische Kinder erzeugen. Wenn die natürlich nie gelernt haben, Frust auszuhalten, ne, dass die Schuld bei sich auch mal selber zu suchen, Verantwortung für das Handeln zu übernehmen, ja, nicht gut. Keine emotional gute Grundbasis. Dann kann es natürlich sein, dass man auch selber emotional instabile Eltern hat. Also wenn die selbst emotional unreif sind, unberechenbar oder häufig überfordert, dann sind das natürlich keine stabilen Vorbilder im Umgang mit den Gefühlen. Und die Kinder übernehmen halt oft die Verhaltensweisen ihrer Eltern, wenn sie den Konflikt dann ausweichen oder halt die emotionale Verantwortung dafür übernehmen. Das ist ja das, was mein höchster Antrieb ist, dass meine Kinder halt lernen, wie man ordentlich streitet. Nicht, dass man nicht streitet, sondern dass man, wie kann man konstruktiv streiten? Und ich bin bei weitem nicht immer eine konstruktive Streiterin. So, vor allen Dingen, wenn es mich überrennt und ich mich nicht darauf vorbereiten kann. Aber ich versuche dann im Laufe des Prozesses dann doch wieder mich zu fangen. Und wenn ich dann sage, boah, können wir bitte in 5 Minuten, das hat mich jetzt überrannt, ich muss da jetzt ganz kurz mal aufatmen. Und dann kann ich irgendwie versuchen, konstruktiv in die Streitsituation zu gehen.
Mhm.
Das ist aber ein bewusster Break, den ich dann mache, weil ich merke, dass Sachen in mir angetitscht werden, die gerade nicht wirklich hilfreich sind. Traumatische Erfahrungen, natürlich logisch, ne? Traumata wie Missbrauch, Vernachlässigung und emotionale Kälte können natürlich dazu führen, dass Gefühle verdrängt werden oder emotional abgeschottet. Ja, und dadurch wird man natürlich emotional unreif, wenn man sich nicht irgendwelchen Gefühlen stellt. Logisch. Mangelnde emotionale Unterstützung, das ist das, was ich eben meinte mit, Kinder müssen lernen, dass deren Gefühle ernst genommen werden und nicht verspottet oder ignoriert werden. Und sie müssen lernen, gewisse Emotionen zu benennen und auszudrücken. Und dass sie das auch, dass die Elternteile das auch aushalten können. Also, wenn meine Kleine wieder irgendeinen super nervigen Trotzanfall kriegt und ich dann sage, muss das denn jetzt wirklich sein? Dann sagt die, und ich darf das! Ich darf sauer sein! Dann sage ich, ja, darfst du auch. Und ist trotzdem nervig, aber ja, darfst du auch, aber es ändert halt nichts an der Gegebenheit. Aber sie darf natürlich diese Emotion zeigen. Ich kann das aushalten, das ist okay, obwohl es super nervig ist. Ich muss da auch nicht freudestrahlend daneben stehen. Manche Eltern haben dann das Gefühl, die müssten dann auch noch applaudieren. Nee, es geht einfach darum, dass das Kind weiß, Mama oder Papa halten das aus und danach sind die nicht 10 Jahre sauer auf mich, sondern danach ist es okay.
Ja, und das kannst du ja auch nur mit einer emotionalen Reife leisten, genau, weil du diesen Wutausbruch nicht auf dich selbst beziehst, ja, sondern reflektieren kannst, okay, es geht gerade nicht um mich, sondern das Kind hat gerade ein eigenes Thema und muss da jetzt gerade selber durch, weil nur so schaffst du es ja auch in so einer Situation nicht selbst aufgeladen zu reagieren, sondern halt einfach das zu reflektieren und das auch dann so ein bisschen ja objektiver zu betrachten und sagen, okay, wir gehen hier jetzt gemeinsam durch, es ist alles in Ordnung. So, wenn du selber halt von diesem Wutausbruch dann angetitscht bist und dann auch wütend wirst oder dann dem Kind Vorwürfe machst oder sowas, dann bist du ja selber auch wieder so emotional involviert, dass du dem Kind da gar nicht raushelfen kannst und am Ende wird eine riesengroße Situation kreiert, aufgrund von emotionaler Unreife von beiden, weil das Kind natürlich noch nicht emotional reif sein kann.
Ja, 100%, absolut. Und es ist auch so, das Argument ist dann, ja, das können die ja noch nicht können. Das ist für mich immer ein totales Schwachsinnsargument, weil nein, können die noch nicht können, aber sie können es ja lernen. Also einer meiner größten Antitscher ist ja Undankbarkeit. Also ich bin ja wahnsinnig dankbar für das Leben, was ich haben darf. Und ich versuche auch ein gutes Leben zu haben. Wir fahren auch in Urlaub und so. Aber mir ist schon bewusst, dass ich hochgradig privilegiert bin. Und mir ist einfach wichtig, dass meine Kinder das auch wissen. Und das können die jetzt noch nicht wissen. Aber ich möchte, dass sie das lernen zu wissen. Dass das nicht selbstverständlich ist, so wie wir leben. Und dass ihr Vater und ich uns den Arsch aufreißen, damit wir so leben können. Und dass wir trotzdem auch noch eine große Portion Glück vom Leben bekommen haben. Weil Chancengleichheit, bla bla bla, nicht jeder, der sich so den Arsch aufreißt, hat wirklich die Chance, so zu leben. Und ja, meine Kinder sind noch relativ klein, aber ich kann ihnen das schon mit und mitbringen. Und wenn das dann heißt, ja, wieso sagst du das deinen Kindern? Die sind noch viel zu klein. Ja, wann soll ich es ihnen denn sagen? Mit 18, wenn sie kognitiv in der Lage sind. Ich möchte, dass sie sensibel darauf reagieren und eine Möglichkeit haben, das schon zu empfinden. So. Also natürlich muss es altersgerecht sein. Ich werde ihnen jetzt keine Kriegsbilder vorsetzen und sagen, seid dankbar. Aber wenn die dann eine dritte Hose haben wollen oder ein drittes Eis haben wollen und ich dann sage, nee, es reicht jetzt, also kannst jetzt schon mal auch ein bisschen Piano machen. Das hat jetzt hier Geld genug gekostet, finde ich völlig in Ordnung, dass man denen das spiegelt. Mm. Damit können die in dem Moment vielleicht nichts anfangen, aber das können sie, wenn sie wissen, das sage ich ihnen seit Jahren, dann rückwirkend. Überforderung in der Kindheit ist eine große Sache. Da kommt wieder mein Wort, was ich nicht aussprechen kann, Mimi.
Parentifizierung.
Ich danke dir sehr. Genau. Also, wenn die Kinder zu früh in Verantwortung von den Eltern genommen werden oder halt über die Emotionalität der Eltern oder Geschwistern irgendwie Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Ne? Gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse. Das ist halt das, was ich eben auch so ein bisschen angesprochen habe. In manchen Kulturen oder Familien wird halt emotionale Zurückhaltung eher als Stärke angesehen. Und es ist eine Schwäche, wenn man sich verletzlich oder als emotional irgendwie zeigt. Vor allen Dingen ja dann noch bei den Männern.
Nicht heulen.
Ja, genau. Du bist doch ein Mann.
Ein Mann, keine
Männer. Männer heulen nicht. So, ne? Was ich schon sagen muss, das fällt mir auch wahnsinnig schwer, ist die Assoziation mit Schwäche und dem weiblichen Geschlecht.
Ja, das habe ich ja, sage ich ja schon seit Jahren.
Ich weiß, aber es ist so im Gebrauch. Also ich habe letztens auch zu einer Freundin am Stall gesagt, bist du eine Pussy oder was? Voll dumm. Weil ich weiß, dass meine wunderschöne Göttin mit einer der stärksten ist nach zwei Kindern. Ja, ist mir schon bewusst, dass das eher ein stärkendes Attribut ist, aber es kommt so raus. Weißt du, was ich meine?
Ja, und dicke Eier haben ist ein Zeichen für Stärke und du musst Eier nur mal schief angucken und dann liegen die direkt auf dem Boden. Also,
ja, genau.
Das ist einfach das allerbescheuertste, die dümmste Metapher, die es gibt. Das regt mich jedes Mal auf. Aber das ist einfach, jetzt mal aufs große Ganze, das ist einfach frauenfeindliche Sprache, die sich verselbstständigt hat und die alle jetzt so akzeptieren. Und da braucht ihr mir jetzt nicht zu kommen, dass ich hier die oberlinke, linksgrün versiffte Superfeministin bin, die ich auch bin, trotzdem. Aber
ich nicht.
Aber das ist einfach so. Das ist einfach so. Das ist einfach frauenfeindliche Sprache, die sich so eingebürgert hat, dass man das gar nicht mehr hinterfragt. So, da könnt ihr mir jetzt gerne irgendwelche Kommentare schicken oder irgendwas sagen, könnt ihr gerne machen. Dann kann ich euch gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen. Also, das finde ich einfach so affig.
Ist es. Aber was mich total erschreckt ist, ich bin ja in allem inhaltlich total bei dir und bin ja auch eher dafür und stärke meine Mädels. Ne? Wie ihr wisst, wenn ihr die Folge auch mit Mobbing gehört habt, sage ich meinen Kindern ja auch immer, ihr dürft euch wehren. So. Und trotzdem benutze ich das, weil es dann so, das kommt dann raus und dann ärgere ich mich. Total nervig.
Genau, weil das einfach so drin ist im Sprachgebrauch.
Ja, ätzend. Also, fehlender Raum für persönliche Entwicklung, ne? Menschen, die keine Gelegenheit hatten, Unabhängigkeit zu üben, da sind wir wieder bei den Helikoptereltern, ne? Bleiben halt häufig in der kindlichen Abhängigkeit stecken. Und diese überfürsorglichen Eltern, die jede Herausforderung aus dem Weg räumen, verhindern natürlich auch, Mimi, das Erlernen von Frustration und dadurch von Lernen, wie kann ich mit Konflikten umgehen.
Mm.
Das sind dann die super cholerischen, die dann total ausrasten wegen irgendetwas, wo du denkst so, hä? Also, dafür muss man doch jetzt nicht, also ausrasten. Das ist, also, was ist das denn für ein Schwachsinn? So Kleinigkeiten, die dann irgendwie nicht auf die Kette kriegen, weil die davon schon so frustriert sind, wo du denkst, ey, wenn ich wegen sowas ausrasten würde, würde ich keinen Morgen früh aufstehen.
Ja.
Manche Menschen beschäftigen sich halt kaum mit ihren eigenen Gefühlen, ne, oder Beziehungen und bleiben dann eher so in dieser Bequemlichkeit oder Unwissenheit. Also das ist dieser Satz von, ich bin halt eben so, ne? Oder die sind halt Ewigkeiten in einer Beziehung, die eigentlich überhaupt gar nicht gut läuft und alle wissen es irgendwie und man ist emotional überhaupt nicht beieinander, aber man ist halt dann zusammen, weil ist halt bequem. Das sind auch häufig emotional unreife Menschen, die dann halt die Konflikte vermeiden, die nicht daran interessiert sind, emotional zu wachsen oder sich weiterzuentwickeln oder irgendwie in die Auseinandersetzung zu gehen. Und dann gibt es halt noch manche Menschen, die von Natur aus eine geringe emotionale Belastbarkeit haben und Schwierigkeiten haben, Emotionen zu regulieren. Ne? Also es gibt ja auch diese neurobiologischen Faktoren hier von wegen hyperaktives Stresssystem. Das kann das natürlich extrem erschweren, wenn du eh schon so affektiert bist von deinem neuronalen System her. Es heißt aber nicht, dass es nicht auch möglich ist. Also mit Selbstreflexion, eventueller Therapie und viel Geduld und Übung kann eine emotionale Reife in einem fortlaufenden Prozess immer erfolgen. Immer, 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 immer. Auch wenn ich eine Diagnose habe, wie Depression oder sonst irgendetwas, kann ich halt ja trotzdem an diesen Themen arbeiten, die mich in die Depression gestürzt haben. Auch als Borderline-Patientin kann ich es schaffen, mir Skills zu erarbeiten, in denen ich nicht mehr ganz so schwankend in den Emotionen bin. Ja, dann wären das vielleicht nicht die super emotional reifen Menschen, aber definitiv kann man am Prozess arbeiten, 1000%ig.
Ja, Leute, wir haben jetzt schon sehr viel über emotionale Unreife gesprochen und haben es jetzt erstmal definiert und eingeordnet. In der nächsten Folge werden wir dann nochmal im Detail darüber sprechen, was für Folgen das haben kann. Also wenn man ein emotional unreifes Elternteil ist, was das mit den Kindern langfristig anrichten kann, aber auch, was man tun kann. Also du hast ja jetzt auch schon viel darüber gesprochen, dass man das angehen kann. Wie man das genau angehen kann, da sprechen wir das nächste Mal noch drüber. Und vor allem auch, wie man emotionale Reife bei seinem eigenen Kind aktiv auch trainieren kann. Das sind auch noch drei sehr wichtige Punkte, die wir in jedem Fall besprechen wollen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder Anregungen, dann könnt ihr uns das auf jeden Fall noch schicken. Dann versuchen wir das in die nächste Folge mit einzubinden. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal im Teil 2 von unserer emotionalen Unreife-Folge.
Ich freue mich.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.